SWR 2 Forum.
Heute zum Thema: Und täglich grüßt die Autobahn, der Pendlerstrom und seine Folgen. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Er ist stressig, frisst wertvolle Lebenszeit und macht krank. Der Alltag von Pendlern steckt voller Belastungen. Trotzdem nehmen knapp 18,5 Millionen Berufstätige in Deutschland das ständige Hin und Her zwischen Zuhause und Arbeitsplatz auf sich, so viele wie noch nie. Verstopfte Straßen, der Ärger über unpünktliche Züge, das Gedränge in überfüllten U-Bahnen. Warum tun wir uns das an? Und warum fördert der Staat die Pendler, obwohl viele von ihnen sich selbst und der Umwelt schaden? Lässt sich der Trend zum Pendeln überhaupt stoppen? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Meine Gäste: Professor Dr. Helmut Holzapfel ist Verkehrswissenschaftler und leitet das Zentrum für Mobilitätskultur in Kassel. Der Geograf und Mobilitätsforscher Professor Dr. Heiner Monheim von der Universität Trier und Professor Dr. Antje Ducki. Sie lehrt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Frau Ducki, früh aufstehen, kilometerweise Stau oder verspätete Züge und immer die Angst im Nacken, zu spät ins Büro zu kommen. Für viele Pendler ist der Weg zur Arbeit eine tägliche Tortur, die aber immer mehr auf sich nehmen. Sind die Deutschen ein Volk von Masochisten?
Nein, ich denke, das sind sie nicht. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen das auf sich nehmen. Wir haben einmal den Grund, dass es schlicht und einfach die Notwendigkeit ist, in strukturschwachen Regionen, wo eben ein fehlendes Arbeitsangebot gegeben ist, sind die Menschen einfach gezwungen zu pendeln in andere Regionen, wenn sie denn erwerbstätig sein wollen. Der zweite andere Punkt ist, dass es aber natürlich auch eine Frage davon ist, was wir uns eigentlich unter einem guten Leben vorstellen. Und zu einem guten Leben gehört eben auch häufig ein gutes Wohnen. Und wir verstehen unter gutem Wohnen oft das Wohnen im Grünen. Das ist so ein bisschen lebensphasenabhängig. Aber gerade die mitteljunge Altersgruppe, die eben auch Kleinkinder haben, für die ist das Wohnen im Grünen sehr wichtig. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass wir erfreulicherweise ja mittlerweile sehr gleichberechtigte Berufsbiografien von Männern und Frauen haben. Und das bedeutet eben häufig auch, wenn beide den Anspruch haben, Karriere zu machen, dass dann eben einer von beiden oft gezwungen ist, in einen anderen Ort zu pendeln, wenn es eben nicht an einem Ort für beide einen Arbeitsplatz gibt, der auch den eigenen Vorstellungen entspricht.
Auf alle drei Gründe werden wir später noch genauer eingehen, Herr Monheim. Jetzt fällt aber auf, nicht nur die Zahl der Pendler steigt, auch die Strecken, die sie auf ihrem Weg zur Arbeit zurücklegen, werden immer länger.
Müssen wir uns erstmal fragen, was ist ein Pendler? Ein Pendler ist derjenige, der auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz die Gemeindegrenzen überschreitet. Es gibt natürlich viele, viele Millionen, die nicht die Gemeindegrenzen überschreiten, also die am gleichen Ort wohnen und arbeiten. Die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Das sind normalerweise die, die kürzere Wege haben, die viel zu Fuß, viel zu Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit unterwegs sind.
Oder die aber auch zum Beispiel von einer Ecke Berlins zur anderen pendeln und da auch möglicherweise Stoßstange an Stoßstange morgens im Stau stehen.
Ja gut. Also das kann, je nachdem wie groß der Ort ist, eine ziemlich große Entfernung sein, während umgekehrt jemand, der am Rand seiner Gemeinde lebt und dann 2 Kilometer über die Gemeindegrenze weg woanders hin zum Arbeiten fährt, ist schon ein Pendler. Also wir dürfen Pendler nicht automatisch mit langer Distanz gleichsetzen, das ist sehr differenziert. Das zweite ist, beim Pendeln haben wir es zu tun mit der Macht der Gewohnheit. Normalerweise, bis auf die ganz hochqualifizierten Berufstätigen, die sehr oft über riesige Entfernungen unterwegs sind, also wohnt in Hamburg, arbeitet in München. Das ist ja nicht der Normalfall. Der Normalfall sind Tagespendler und diese Tagespendler entwickeln Routinen. Also wenn ich vor 10 Jahren schon von A nach B gependelt bin und habe dafür mein Auto genommen, dann mache ich das 10 Jahre später immer noch. Das ist unser großes Problem, weil etwa die Hälfte aller Pendler hat Alternativen und weiß das im Prinzip auch, aber ist so routiniert mit seiner eingefahrenen Verkehrsmittelwahl, dass er eben daran wenig ändert. Man sollte ja meinen, dass, wenn man täglich die Staunachrichten hört, dass spätestens am 10. Tag, wo man immer wieder Staunachrichten hört, man einfach wegrennt und sagt, das mache ich nicht mehr, ich ändere was. Ich versuche, ohne Stau klarzukommen. Und es gibt auch eine Menge Tricks, wie man ohne Stau klarkommen kann. Der Arbeitgeber kann mir dabei helfen, indem er flexible Arbeitszeiten einführt. Da muss ich nicht gerade in der Spitzenstunde pendeln. Also es gibt eine Menge von Möglichkeiten, aber weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, werden diese Möglichkeiten leider bisher eben nur sehr unzureichend ausgeschöpft. Und weil Politik das auch so wahrnimmt, ist Politik auch wahnsinnig unflexibel, den Pendlern andere Alternativen anzubieten.
Herr Holzapfel, Herr Monheim sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wie sehen Sie das, wenn man diese Zahlen liest? Fast 60% der Arbeitnehmer pendeln, davon 1,3 Millionen, sogar über 150 Kilometer pro Strecke. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, in der Tat. Das macht ja nicht nur die Leute krank, die das selber tun, sondern auch die, die nicht pendeln, gerade in den Ortszentren, wo dann angekommen wird. Wir sehen das ja gerade aktuell bei den Schadstoffwerten, die dann erzeugt werden, wenn insbesondere Dieselfahrzeuge dann benutzt werden, weil man solche großen Entfernungen hat und sich das dann rechnet. In der Tat kann man was tun. Und es geht eigentlich nicht um den Antrieb, wie derzeit gemacht wird, sondern es geht eigentlich darum, dass wir dieses Level, was wir haben, nicht mehr halten können. Wenn wir die ganze Welt so fahren würde, wie wir Deutschen, bräuchten wir um das Klima nicht mehr lange uns Sorgen zu machen, weil es wäre schon übermorgen kaputt. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass A anders und B weniger gependelt wird. Und wenn wir sehen, im Mittel, über alle Deutschen sieht es ja nicht so schlecht aus, es ist von 14,6 Kilometer auf 16,8, auf 2016 gestiegen. 15 Kilometer könnte man ja auch noch mit dem E-Bike jetzt zurücklegen zum Beispiel. Da gibt es ja jetzt neue Möglichkeiten. Aber natürlich müssen wir sehen, dass auch die Entfernungen nicht weiter wachsen. Da muss man auch siedlungsstrukturell was tun. Zum Beispiel statt der kurzen Wege andere Siedlungsstrukturen bauen und sehen, dass wir diesen Zwang, Entfernung zurückzulegen, verringern.
Ja, gependelt wird ja vor allem in die großen Metropolen München, Hamburg, Stuttgart. In Frankfurt am Main, Frau Ducki, sind mittlerweile 2 von 3 Beschäftigten Pendler.
Ja, das hat natürlich auch genau den Hintergrund, der eben schon erwähnt worden ist, dass ja teilweise in den Großstädten auch die Mieten so hoch geworden sind, dass die Erwerbstätigen gezwungen werden, sich in die Randbezirke zurückzuziehen, was ich eben auch besonders unbefriedigend finde.
Das heißt, Leben im Speckgürtel, Arbeiten im Zentrum?
Genau. Und ich meine, für die, die es freiwillig wählen, wie ich es vorhin gesagt habe, weil sie im Grünen leben wollen, ist das ja völlig in Ordnung. Aber gerade jetzt in den Ballungszentren Frankfurt oder auch München noch viel extremer, da hat der Normalverdiener überhaupt keine Chance mehr, innerhalb der Stadt eine bezahlbare Wohnung zu bekommen.
Aber damit sind wir doch bei 2 wichtigen Stellschrauben. Es geht einmal um Wohnungspolitik, um Wohnungsmarktpolitik. Wir haben 30 Jahre staatlich gewollter Zersiedlung hinter uns. Der Wohnungsbau ist in die Fläche geflossen, selbst der öffentliche Wohnungsbau ist in die Peripherie abgewandert. Und natürlich, wenn man ins Grüne will, muss ja im Grünen erstmal gebaut worden sein oder man baut selber mit staatlicher Förderung, JWD, sein Häuschen. So, das haben wir 30 Jahre gemacht, dafür zahlen wir einen hohen Preis. Am anderen Ende des Pendelns, am Arbeitsplatz, ist natürlich auch Standortpolitik gefragt. Und es gibt in Deutschland Regionen, die Region Hannover ist so eine Region, die schon sehr lange eine, wenn sie so wollen, Pendeln vermeidende Strukturpolitik gemacht haben. Also die haben nicht zugelassen, dass alle Arbeitsplätze mitten im Zentrum angesiedelt wurden, sondern die haben mit System Arbeitsplätze längs der Schienenstrecken angesiedelt. Die haben vermieden, dass der Wohnungsbau voll in die Peripherie gegangen ist. Die haben vor allem auch die kleinen Mittelstädte im Umland weiterentwickelt. Und dadurch ist das Pendlerniveau in Hannover deutlich günstiger als in anderen deutschen Ballungsräumen. Also da ist einfach die Standortpolitik der Kommunen oder der Regionen, weil sehr oft ist es ja nicht nur eine Kommune, sondern ein ganzer Verbund von Kommunen gefragt. Und es ist die Wohnungsbaupolitik gefragt und wenn Sie so wollen, am Ende auch die Mietenpolitik, die verhindert, dass extrem überhitzte Wohnungsmärkte und Mietmärkte in der Tat dann die Krankenschwester oder wen auch immer zwingen, weit in die Region auszuwandern, weil vorher überhaupt nichts zu bekommen ist am Markt.
Ja, 30 Jahre falsche Politik, das würde ich voll unterschreiben. Also einmal auch die Kilometerpauschale, die ja das noch fördert. Warum soll man eigentlich Entfernung fördern? Mir kann niemand erklären, warum man das also tun sollte. Man sollte eher fördern, dass jemand wieder in die Nähe des Arbeitsplatzes zieht. Das wäre ja eigentlich sinnvoller. Die gesamte Geschichte damit ist eigentlich falsch gelaufen. Die Städte protestieren seit Jahren dagegen. Bisher hat niemand ein Argument positiver Art vorgebracht, außer es war ja immer so, es muss erhalten werden. Das zeigt, dass diese Kilometerpauschale, die gehört eigentlich weg, nicht wahr? Damit müsste man eigentlich anfangen. Man könnte das vielleicht über ein paar Jahre staffeln, damit die Leute sich darauf einstellen, die ja jetzt vielleicht im Vertrauen, der Makler hat gesagt, du kriegst ja die Kilometerpauschale, dann kauft man ein Haus 50 Kilometer weg, dass die Leute sich allmählich irgendwie umstellen können. Aber man müsste mal sagen, also in 5 Jahren zum Beispiel ist Schluss damit. Zweitens, Funktionstrennung, nicht wahr? Das reine Wohngebiet, das ist auch so eine Sache. Wir haben das ja forschungsmäßig in Kassel hier untersucht. Ist ja klar, wenn da kein Gewerbe sein kann, in einem Wohngebiet nicht mal ein Klavierlehrer da seinen Kurs machen kann, dann klappt das natürlich mit den kurzen Entfernungen nicht, nicht wahr? Dann müssen die nämlich alle raus und die Geschäfte dürfen da auch gar nicht hin. Dann dürfen sie gar kein Gewerbe machen, nicht mal ein kleines Lädchen darf da hin. Das ist ganz klar, dass das dann dazu führt, dass in der Nähe auch keine Arbeitsplätze angeboten sind. Wir haben gemischte Gebiete in Tübingen, französisches Viertel ist das Beispiel. Da haben wir gemessen, da gibt's einfach automatisch, ohne dass jemand das Auto verbietet, 1/3 weniger Autoverkehr. Und es gibt Teilzeitstellen, die entweder ein Mann in einer Familie mit Kindern oder die Frau in einer Familie mit Kindern, soweit sind wir ja, dass wir mittlerweile da auch etwa eine Gleichberechtigung haben, dass die dann in der Nähe einen Arbeitsplatz finden, vielleicht auch Teilzeit und gleichzeitig das Kind dann in der Nähe einen Kindergarten hat. Sowas geht ja. Es gibt natürlich zu wenig solcher Gebiete, ist ja eben gesagt worden. Deswegen, in Tübingen war das anfangs ein Gebiet, wo alle gesagt haben, na klappt das denn? Niedrige Mieten. Heute kann das keiner mehr bezahlen. Neue werden einfach nicht gebaut.
Sie haben die Pendlerpauschale angesprochen. Frau Ducke, wie sehen Sie das? Sollte man die Steuersubvention fürs fahrende Volk abschaffen? Also ist das denn fair? Gerade Familien mit geringem Einkommen, Sie haben es gesagt, können sich das Wohnen in der Stadt nicht leisten und müssen ins Umland ziehen.
Also ich bin keine Steuerexpertin. Ich denke einfach nur, wichtig ist, dass Pendler in der jetzigen Situation mit den unterschiedlichsten Lebenslagen, in denen sie gezwungen werden zu pendeln oder sich auch freiwillig entschieden haben zu pendeln, dass es eine breite Möglichkeit gibt, diese auch steuerlich irgendwie zu unterstützen.
Herr Riesel, darf ich mich da mal einmischen? Es gibt 2 Aspekte, die wichtig sind. Erstens die Qualifikation unserer Beschäftigten. Wir haben nun 50 Jahre Bildungsoffensive hinter uns. Das heißt, die durchschnittliche Qualifikation der Beschäftigten ist heute sehr viel höher als früher. Und wenn sie hochqualifiziert sind, dann haben sie natürlich eine andere Arbeitsmarktperspektive. Dann müssen sie ihren Arbeitsplatz überregional am Markt suchen, weil es zwar einen Bäcker um die Ecke gibt, aber die nächste Hochschule ist eben nicht um die Ecke oder das nächste Forschungslabor ist auch nicht um die Ecke. Also das ist ein Faktor, der in diese ganze Pendlerthematik eingeht. Und der 2. Faktor ist der Kostenfaktor, da gehe ich noch einen Schritt weiter als Herr Holzapfel. Wenn wir endlich ein vernünftiges Mautsystem einführen würden. Alle Straßen sind bemautet und in die Maut einer Straße geht, anders als bei der Ausländervignette von Herrn Dobrindt, in diese Maut gehen die Warenpreise ein, die das alles kostet. Dann würde ganz schnell das mit dem Pendeln anders, weil Pendeln dann sehr teuer wird. Es ist klar, je weiter Sie unterwegs sind, das ist dann entfernungsabhängig, je weiter Sie unterwegs sind, desto mehr müssen Sie zahlen. Und unsere Gesellschaft ist im Moment eben noch so aufgestellt, dass wir Mobilität, Rumfahren für eine sehr gute Sache halten. Also wenn Sie für Ihr Brötchen 15 Kilometer gefahren sind, dann ist in der ökonomischen Rechnung dieses Brötchen wertvoller als das Brötchen, was Sie beim Bäcker um die Ecke gekauft haben. So absurd ist im Moment noch unsere Mobilitätspolitik. Wir brauchen Nähe, die auch belohnt wird.
Also ja, der letzte Satz, den finde ich, kann ich sofort unterschreiben. Wir brauchen Nähe, die belohnt wird. Aber wenn eine Forderung aufgestellt wird, das Pendeln teurer zu machen, dann finde ich, muss vorher sichergestellt sein, dass die alternativen Wege zurückzulegen, auch in ausreichendem Maße mit dem hinreichenden Komfort gegeben sind. Also denken Sie bitte an die vielen Regionen im weiteren Speckgürtel von großen Städten, wo die Deutsche Bahn beispielsweise aufgrund fehlender Rentabilität die Streckenführung eingestellt hat, die Leute größte Probleme haben, überhaupt zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen und gezwungen werden, teilweise einen Führerschein zu machen und aufs Auto umzusteigen. Solange das so ist, wäre ein solcher Negativanreiz meiner Meinung nach völlig falsch.
Ja? Da bin ich halb bei Ihnen. Natürlich gehört eine Angebotspolitik, die den öffentlichen Verkehr nicht nur als Privileg der Großstadt anbietet, sondern die auch im ländlichen Raum attraktive Bus- und Bahnsysteme darstellt, ist ein zentraler Baustein in der Verkehrspolitik. Dazu gehören die Radschnellwege, dazu gehört eine vernünftige Fahrradinfrastruktur. Infrastruktur. Da sind wir sofort beieinander. Und es gibt leise, leise Zeichen am Horizont, dass die Politik allmählich anfängt, das zu kapieren. Ich habe gestern gerade ein ländliches Bussystem im sächsischen Umland mit eingeweiht, wo wir 40 neue Buslinien und Stadtbussysteme an den Start bringen. Das geht. Aber bisher ist das nicht der Standard in Deutschland, sondern bisher ist das die Ausnahme. Trotzdem glaube ich, dass die hohe Subventionierung der langen Distanz und das Verzichten auf eine wahre Bepreisung der Mobilität, dass das natürlich schon eine wichtige Fehlsteuerung ist. Da darf man Ernst Ulrich von Weizsäcker zitieren, der immer gesagt hat, nach dem Verursacherprinzip muss Mensch für das, was er anrichtet, auch zahlen. Und die Pendler richten eine Menge Schaden an. Schaden, den die ausbaden müssen, die an diesen hochbelasteten Straßen leben müssen und im Durchschnitt 7 Jahre weniger Lebenserwartung haben, weil sie permanent Abgase und Lärm schlucken müssen.
Ja, und das ist ja eben auch ein soziales Problem. Und da muss ich auch nochmal sagen, Entfernung ist wirklich zu billig, weil nämlich immer gesagt wird, naja, da wohnt 50 Kilometer entfernt der ganz Geringverdiener auf der grünen Wiese, der gerade noch so mit seinem Fiat das in die Stadt schafft, und das ist ein uraltes Modell. Es ist nicht so. Es gibt also Forschung aus Karlsruhe von der Universität, die sehr deutlich sagt, wer pendelt denn weit? Das sind die Gutverdienenden.
Die SUVs pendeln weit.
Und die noch dazu eben einen anderen Steuersatz haben, weil dann schlägt die Kilometerpauschale eben, weil das ja die Steuer vermindert, richtig zu, wenn die ordentlich verdienen. Das heißt, belasten tun die Reichen und belastet werden die Armen, kann man einfach mal grob sagen. Und die, die zu Fuß zur Arbeit gehen, die kriegen eben nur die Schadstoffe ab, und die mit dem Fahrrad fahren. Also insofern ist schon wichtig, dass man diesen Gedanken bringt, dass es natürlich jetzt für Grenzfälle in der Übergangsphase ein Problem gäbe. Das ist klar, aber da könnte man zum Beispiel durch eine Förderung und andere Dinge etwas tun. Wichtig scheint mir, dass wir auch im Städtebau umdenken, dass wir im öffentlichen Verkehr umdenken. Gerade jetzt, also es muss doch was geschehen eigentlich in der Verkehrspolitik. Jetzt brüllen wir alle rum, Diesel und so weiter. In Wirklichkeit sieht es doch so aus, dass im Moment eben öffentlicher Verkehr, der ja die Alternative wäre, gar nicht gefördert wird. Die Ministerpräsidenten haben sich im Frühjahr getroffen und eine Flatrate-ÖV beschlossen. Flatrate hört sich erstmal gut an, aber in diesem Fall nur für die Finanzminister, weil sie wollen den ÖV nicht stärker fördern in den nächsten Jahren. Ich fordere eine Verdoppelung der Mittel für den öffentlichen Verkehr innerhalb der nächsten 5 Jahre, damit wir also wenigstens dorthin kommen. Denn sonst kann man mal wieder da ansetzen, wo ich angefangen habe. Weltweit verträglich ist das hier nicht. Und die Leute gucken sich das doch ab, was wir hier machen, und wollen das alle tun. Das heißt, wenn die Welt so Auto fährt, wie wir es fahren, dann würde es 3 bis 4 Milliarden Autos auf der Welt geben. Wie gesagt, dann können wir das Klima vergessen.
Lassen Sie uns noch mal kurz einen Blick auf den Alltag von Pendlern werfen. Frau Ducky, ein überraschender Stau auf der Autobahn, der kann bei Pendlern denselben Stresspegel erzeugen, den ein Kampfpilot im Einsatz erlebt. An Sie als Psychologin die Frage, wie belastend ist es denn zu pendeln?
Also die Studienlage ist tatsächlich so, dass sie, wenn sie Pendler und Nichtpendler gesundheitlich miteinander vergleichen, die Pendler tendenziell die schlechtere Gesundheit haben. Das ist sowohl, was körperliche Beanspruchungsfolgen angeht, deutlich in den vielen Studien nachgewiesen, als auch psychische Beanspruchungsfolgen, also das Stichwort Stressreaktion. Natürlich kommt es immer darauf an, zum Beispiel auf die Entfernung, auf die Pendelentfernung oder auf die Mobilitätsintensität, wie wir hier sagen. Das kann die Entfernung sein, das kann die Häufigkeit sein, in der gependelt wird. Aber Fakt ist, Tagespendler haben deutlich schlechtere Gesundheitswerte, mehr Infekte, mehr Muskel-Skeletterkrankungen, mehr Kopfschmerzen, schlechtere Ernährung und damit auch mehr Verdauungsprobleme, Schlafprobleme.
Häufere Infarkte.
Und Autofahrer natürlich ein 10-fach höheres Unfallrisiko.
Sie sagen Autofahrer, welche Rolle spielt denn dabei das Verkehrsmittel?
Ja, eben. Also das Unfallrisiko ist bei den Autofahrern gegeben und nicht bei denen, die sich mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Die sind dann eben wieder eher die zum Beispiel Infekterkrankungen ausgesetzt sind, einfach eben durch den Kontakt in den jeweiligen Verkehrsmitteln. Was sie aber alle eint, ist eine Bewegungsarmut. Die ist auf Dauer natürlich auch mehrfach für die gesundheitliche Situation nachteilig. Und das bedeutet, auch eine Forderung muss sein, alles, was möglich ist an zusätzlicher Bewegung oder an Kompensation, Stichwort Fahrradfahren, ist sinnvoll. Nur auch da wieder die Anmerkung, Fahrradfahren ist nur dort sinnvoll, wo man nicht sich in Lebensgefahr begibt, weil man nämlich auf der Rennstrecke mit den Autos parallel fahren muss.
Genau, da muss eben auch Förderung her und da müsste auch ein Umdenken her. Ich meine, was jetzt passiert ist, ich komme nochmal wieder auf die aktuelle Situation, weil wir ja in einer sind, zurück mit dem Dieselkompromiss. Man hat jetzt seitens der Autoindustrie eine tolle Summe von 250 Millionen für Förderung des öffentlichen Verkehrs, Fahrradverkehrs und Fußverkehrs und des Stadtklimas herausgesteckt. Das ist etwas mehr, als ein Fußballspieler bei Paris Saint-Germain gekostet hat. Also nur ein ganz geringes Rate mehr. Das ist also gar nichts, was dort herausgegeben wird. Und es ist überhaupt nichts von einem Wandel zu sehen. Das heißt, wir bräuchten also mindestens die Milliardenbeträge dort. Wenn ich das nicht höre, dann höre ich gar nichts in diesem Bereich. Und da denke ich schon, wir bräuchten eine Gesellschaft, die eben auf einem anderen Level besser lebt. Es ist bisher immer die Vorstellung in den Menschen, dass wenn weit gefahren wird, lebt man gut. Gab ja sogar früher mal Statistiken, wer die höchste Kilometerleistung hat, lebt im glücklichsten Land. Das ist nicht der Fall, sondern wir sind da viel zu weit gegangen und wir müssen jetzt irgendwie auf ein Level kommen, der für uns alle gesund ist.
Herr Riesel, darf ich mich da nochmal einmischen mit Blick auf die Infrastrukturpolitik? Sie werden auch wissen, es gibt einen Bundesverkehrswegeplan, der ist relativ neu verabschiedet und das ist das größte Straßenbauprogramm, was Deutschland je gesehen hat. Das passt weder in den klimapolitischen Rahmen, noch passt das zu unserem Thema, weil da natürlich lauter neue Anreize, noch weiter zu pendeln, noch weiter zu fahren, gegeben wird. Wenn wir genauer hingucken, wo die großen Probleme sind, sind das Ballungsräume, wo es an Kapazität im Schienenverkehr extrem mangelt. Nehmen Sie vor Ihrer eigenen Haustüre Stuttgart 21 als das klassische Beispiel. Das ist eine große Investition, die Kapazität vernichtet. Also die Fähigkeit der Pendler nach Stuttgart zu gelangen, wird nach Vollendung von Stuttgart 21 nicht besser, sondern schlechter werden. Die Verknüpfung von S-Bahn, von Regionalbahn, von Regionalexpress und Fernverkehr wird schlechter als bisher. Das heißt, wir haben eine absurde Fehlsteuerung in dem, was vor allem der Bund zu verantworten hat, was der Bund in seiner Verkehrspolitik für Prioritäten setzt. Und jetzt schwenke ich zum Fahrradverkehr. Wir gucken alle mit großen Augen auf die Niederlande. Die Niederlande haben insbesondere im Westen der Niederlande, in der Randstadt Holland, inzwischen ein Netz von über 200 Kilometern Radschnellwegen entwickelt, bauen das weiter aus. Ein Kilometer Radschnellweg kostet zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Wir würden größenordnungsmäßig je Jahr etwa 2,5 Milliarden brauchen, damit allein die Ballungsräume, nur die Ballungsräume, vernünftige Radschnellwege kriegen würden. Weit und breit ist nichts davon in Sicht. Weit und breit kein Bundestag diskutiert über, wie viel Geld brauchen wir für Radschnellwege. Das Einzige, was Herr Dobrindt gemacht hat, er hat ein Trostpflaster für die Fahrradlobby gegeben und hat 25 Millionen gewissermaßen zu seinem Bundesverkehrswegeplan obendrauf gelegt für die Anfinanzierung von Radschnellwegen. Allein der Radschnellweg RS1 quer durchs Ruhrgebiet, über 100 Kilometer lang, wird voraussichtlich etwa 200, 220 Millionen Euro kosten. Ja, wir müssen halt mit unserer Infrastrukturpolitik deutlich umschwenken, weg von dem weiteren Ausbau des Straßennetzes, weg von der Förderung großer Entfernungen hin zur Nahmobilität.
Naja, finde ich alles gut und richtig. Aber was wir ja auch ein bisschen in der Fernsicht noch mit im Blick haben müssen, ist die Umstellung auf Elektromotoren. Und ich sag mal, wenn das in breiter Fläche, das wird nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen in breiter Fläche möglich sein, nur das ist eine Entwicklung. Und wenn die sich vollzieht und die Automobilindustrie wird ja nun auch deswegen so von der Bundesregierung gepampert, weil die deutsche Wirtschaft eben davon sehr abhängig ist, dann finde ich, ist die Diskussion nochmal eine andere.
Aber Frau Ducki, die Elektromobilität beim Auto kommt von ganz alleine. Die wird kommen, das sehen wir. Das ist eine Frage, ob die in Deutschland an der Spitze der Entwicklung kommt oder später. Das, was ich fordere, das kommt nicht von alleine. Das erfordert wirklich ganz starke flankierende Maßnahmen. Und ich möchte auch deutlich sagen, der Autopendler, der mit dem Elektroauto sich in den Stau einreiht, hat gesundheitlich relativ wenig Vorteile davon, dass er jetzt elektrisch fährt. Also der fossile Stau ist nicht sehr viel unsympathischer als der elektrische Stau. Ja, natürlich. Also wir müssen uns schon klar werden, es führt kein Weg daran vorbei, dass diese Republik sich vom Massenmotorisierung und massenhafter Autonutzung muss sie sich emanzipieren. Wir brauchen Verkehrssysteme, wo das Auto nicht mehr die erste Geige, sondern in Gottes Namen die dritte oder vierte Geige im Orchester der Verkehrsmittel spielt.
Naja, und das ist ja eigentlich auch ein Umdenkungsprozess im Gange, nicht wahr? Die jüngeren Leute sind ja anders gepolt. Ich muss das deutlich sagen, ich habe immer bei den Eingangsvorlesungen bei mir an der Hochschule gefragt, wie seid ihr denn hergekommen und wo wollt ihr denn wohnen? Und als das in den 90er Jahren angefangen habe, hier an der Universität Kassel, waren also fast 90% der Leute, ja, alle hatten einen Führerschein. Ich habe gefragt, wer hat keinen Führerschein? Das war keiner oder er hat sich nicht getraut oder sie, in dem Hörsaal von 300 Leuten sich zu melden, dass man keinen Führerschein hatte. Wo wollten alle leben? In einem Einfamilienwohnhaus auf der grünen Wiese wollten 50-60% leben. Als ich vorletztes Jahr gefragt habe, war bei den 300 Leuten 30-40%, die gesagt haben, wir haben keinen Führerschein und die waren stolz drauf, die Hand zu heben. Und das ist ja schon mal was.
Aber Herr Holzapfel, dem widerspricht ein aktueller Datenreport des Statistischen Bundesamts. Darin heißt es zum Fahrverhalten der Pendler, ein Trend weg vom motorisierten Individualverkehr und hin zu umweltfreundlicheren Alternativen lässt sich nicht beobachten.
Naja, Im Durchschnitt aller Pendler,
ja,
aber
und
sehr
das sind
wohl
ja
bei
noch,
den jungen
und diese Pendler. Studierenden sind ja noch keine Pendler, die bei mir letztes Jahr da im Gange waren. Also die werden vielleicht später mal pendeln, aber die haben jetzt ein anderes Verhalten. Und das Wichtige davon ist auch noch, gerade mal 10% der Leute wollten noch ein Einfamilienwohnhaus auf der grünen Wiese. Die wollen in den Städten wohnen, was natürlich ein Problem ist. Wir haben es vorhin gesagt, Mieten und andere Sachen. Die wollen urban leben und entsprechende Lebensweisen vollziehen. Dass das noch nicht da ist in der Statistik jetzt, dass die noch nicht angekommen sind da oben, dass die Autoindustrie zum Beispiel noch hofft, dass die sich später mit 25, 30 umstellen. Das ist ein Gedanke, aber ich glaube schon, dass da Linien da sind, zumal sich das bei den Studierenden natürlich um später höhere Einkommensgruppen handelt, dass da Entwicklungen im Gang sind, die auch wieder mit Gewohnheiten später reingehen. Wer einmal sich an Abonnementsysteme im öffentlichen Verkehr, Betriebsabonnements, die Studierenden haben alle ein
Semesterticket, das war die große Revolution.
Ja, wer die iPhones nimmt und dort drauf sieht, wie der Fahrplan läuft und sich dann zum Beispiel daran gewöhnt hat, der wird später auch vielleicht ein Kunde einer anderen Lebensweise.
Herr Riesel, ich will das nochmal deutlich unterstreichen. Wir haben in den 80er und 90er Jahren 40% Motorisierungsquote bei Studierenden gehabt. Dann haben wir 1993 erst in Darmstadt, dann im Ruhrgebiet, dann ganz deutschlandweit die Semestertickets eingeführt. Also ein Flatrate-Ticket, wenn Sie so wollen, eine Nahverkehrsabgabe für Studenten. Das hat das Verkehrsverhalten der Studierenden völlig umgekrempelt. Und wenn wir jetzt ein Bürgerticket hätten, also wenn wir die gleiche Tarifregelung für alle Menschen in Deutschland machen würden, die wir für die Studierenden gemacht hätten, wir hätten eine Nahverkehrsabgabe, dann würden natürlich viel mehr Menschen ihre Routinen überprüfen. Da würden ganz viele Menschen sagen, ich brauche kein Auto mehr und würden täglich im Bus und Bahn sitzen. Natürlich müssten wir dann auch parallel dazu das ausbauen. Da hat Frau Ducky völlig recht. Wo kein Angebot ist, da kann ich noch so motiviert sein. Da fällt es mir schwer, das Angebot zu nutzen. Und dann bleiben nur noch so Dinge wie Mitnahmesysteme, Fahrgemeinschaften, Carsharing. Also wenn Sie so wollen, der kleinteilige öffentliche Verkehr, der ist eine Möglichkeit für extrem dünn besiedelte ländliche Regionen, wo leider Bus und Bahn im Moment noch ziemlich mangelhaft sind.
Sie erwähnen die Fahrgemeinschaften, aber Frau Ducky, gerade solche Alternativen, die kommen bei den Leuten doch eigentlich ganz schlecht an.
Naja, auch da gibt es ja mittlerweile einen mentalen Wandel, wobei ich grundsätzlich denke, dass das Ansetzen an den mentalen Modellen und an einem neuen Lifestyle-Verständnis, das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, weil ja, geteilte Autos, die Pendlerpaare, die dann gemeinsam zum einem Arbeitgeber fahren, das ist wenig hip. Aber was ja sehr hip ist, sind alle Formen von Carsharing. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch etwas ist, was viel, viel besser entwickelt werden kann. Da stehen wir am Anfang und da gibt es noch so viele Restriktionen, die unsinnig sind. Und diese gerade diese Carsharing-Modelle, finde ich, könnte man sehr gut mit Elektromobilität jetzt vorantreiben. Ja, und ich bin mir sicher, dass gerade junge Leute, sobald das wirklich finanziell eine Alternative ist, weil das ist es im Moment nicht, wir haben es als Familie selber probiert und es funktioniert nicht finanziell, dann wäre das etwas, das ist passend zum Lifestyle. Das ist einfach, wenn denn auch das Angebot an Autos hinreichend groß ist. Und es ist tatsächlich deutlich entlastender für die Umwelt. Ja.
Frau Lucki, da kommt ein Akteur mit ins Spiel, der bisher sich zurücklehnt und sich um nichts kümmert, nämlich die Wirtschaft selber. Mhm. Pendeln hat ja was mit Arbeitsplatz zu tun, Arbeitsplatz gleich Wirtschaft. Betriebliches Mobilitätsmanagement wird in Deutschland sträflich vernachlässigt. Wir haben in Frankreich und in den Niederlanden ganz andere Regelungen. In Frankreich muss sich jeder Betrieb mit mehr als 9 Mitarbeitern jedes Jahr an der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs beteiligen. Da gibt es eine Nahverkehrsabgabe. In den Niederlanden gibt es eine Rahmengesetzgebung, die zwingt alle Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern, alle 5 Jahre aufs Neue ein Mobilitätskonzept zu machen. Mhm. Da kommen ganz andere Ideen auf, da kommen ganz andere Regelungen. Also da nehmen Betriebe ihre eigene Verantwortung für die Umwelt, für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter aktiv wahr. Bei uns endet normalerweise das Denken der Unternehmer an Werkstor. Auf dem Gelände sind die umweltorientiert, die haben alle einen Öko-Audit, haben alle eine Nachhaltigkeitserklärung. Aber was vor der eigenen Werkstüre passiert, das interessiert die nicht. Die rennen einmal im Jahr zum Stadtplanungsamt und schimpfen über Staus. Und ansonsten tun die nichts, um Staus zu vermeiden und um das Verkehrsverhalten ihrer Pendler sinnvoll zu gestalten.
Ja, sehe ich ganz genauso, dass da sehr viel besser gehandelt werden kann. Und es fängt wirklich an der Basis an. Also zu einem guten Mobilitätsmanagement gehört überhaupt erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen. Wie sind denn eigentlich meine Beschäftigten? Wie kommen die hierher? Also das ist ja die berufsassoziierte Form der Mobilität, die ja eigentlich in unserem System im Verantwortungsbereich des Arbeitnehmers liegt. Interessiert den Arbeitgeber nicht, ob der jetzt mit Auto, Bus oder Bahn zu
Eben,
Fuß gekrochen oder so. Sonst wie kommt. Also das ist Frage 1. Frage 2 ist, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Mobilitätsanforderungen haben die Beschäftigten eigentlich im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit? Also wie viele Beschäftigtengruppen sind ja beruflich mobil? Also angefangen bei den ganzen Service-Mitarbeitern, Außendienst. Die ganze Baubranche ist eigentlich eine Branche, die permanent unterwegs ist.
Ja? Aber Frau Ducke, da muss ich mal nachfragen, warum interessiert das die Arbeitgeber denn so wenig, wenn ein Arbeitnehmer nach kilometerweise Stau schon morgens angefressen ins Büro kommt, das schadet doch auch der Arbeitsleistung.
Aber das merkt der Unternehmer leider nicht.
Genau, das ist, glaube ich, wirklich erst im Entstehen dafür, überhaupt eine Aufmerksamkeit zu entwickeln. Teilweise ist das jetzt auch gerade in jüngeren Unternehmen, ich habe jetzt in den letzten Jahren ziemlich viel auch mit Start-ups gearbeitet, da finde ich viel stärker ausgeprägt, so eine selbstverständliche Aufmerksamkeit auch für solche Fragen in den großen Unternehmen. Es ist kein Thema und es wird ja tatsächlich auch vom Gesetzgeberseite aus in keiner Weise gefordert. Also wir haben zum Beispiel die psychische Gefährdungsbeurteilung, ja, ist vom Arbeitsschutzgesetz zwingend erforderlich. In der psychischen Gefährdungsbeurteilung, was ja schon ein Riesenfortschritt war, dass wir sie jetzt haben. Früher gab es keine psychischen Beanspruchungen, die zu überprüfen waren. Taucht das ganze Thema Mobilität überhaupt nicht auf. Ja. Und es wäre relativ leicht, meiner Meinung nach, das da mit reinzunehmen und damit dann auch jeden Arbeitgeber zu zwingen, zu dokumentieren, wie sieht es denn aus und was biete ich an, um die mobilitätsspezifischen Belastungen und Beanspruchungen zu reduzieren.
Herr Holzapfel, es ist noch gar nicht lange her, da glaubten viele, die Pendler seien eine aussterbende Spezies, dass nämlich mit der Digitalisierung der Arbeitswelt bald jeder von zu Hause arbeiten könne, egal ob in der mecklenburgischen Uckermark oder im tiefsten bayerischen Wald. Das Homeoffice sollte das Pendeln überflüssig machen. Warum klappt das nicht?
Ja, schöner Punkt, den wir jetzt noch haben. Das ist nämlich eine Sache, der ich schon seit der Steinzeit in der Wissenschaft, seit ich arbeite, widerspreche. Immer wieder hat es geheißen, spätestens nächstes Jahr wird also die Videokonferenz, das Homeoffice und so weiter, die gesamte Sache revolutionieren. Wir arbeiten von zu Hause und dann ist die Sache gegessen und die Pendlermobilität, das ist vorbei. Das ist immer ein Selbstbetrug gewesen, weil sie brauchen natürlich das, was wir eigentlich hier in der Diskussion betonen, nämlich Nähe auch zwischen Menschen. Wenn Sie mit jemandem kooperieren wollen, dann ist das schwierig, wenn Sie den nur über den Bildschirm sehen oder sowas. Natürlich können Sie bestimmte internationale Konferenzen oder Flüge einsparen, indem Sie dann mal eine Videokonferenz einspielen. Aber Sie müssen den anderen, der da sitzt, natürlich kennen. Sie müssen ihm vertrauen. Solche Dinge sind eigentlich neben der Arbeit in der Kantine, was da passiert, das sind ganz wichtige Punkte. Aber
die Arbeitsstruktur ist ja so, also der Dachdecker kann das Dach nicht virtuell decken, ja, so das Brötchen kann nicht virtuell gebacken werden.
Der Kollege Monheim sagt es. Und das sind wichtige Punkte, die uns dazu bringen, dass wir eigentlich an dieser betrieblichen Mobilität, wo wir die ganze Zeit machen, weiterarbeiten. Aber natürlich können dezentralisierte Einrichtungen besser gemacht werden seitens der Industrie oder seitens des Handels oder seitens bestimmter Dinge. Da tut sich mittlerweile jemand schwer, den wir noch nicht erwähnt haben, das ist die öffentliche Hand. Die schließen alle möglichen dezentralen Einrichtungen mit dem Ding, das sind zu hohe Kosten. Ja. Hier in Kassel hatten wir die Schließung von diversen Schwimmbädern. Bürgerinitiativen haben die gerettet. Die Stadt hat gesagt, das müsste, warum denn die großen Kosten und so weiter. Jetzt haben wir die erhalten und es zeigt sich, dass das Ganze ein wunderbarer Trend ist und dass die Sache hier in Kassel wunderbar läuft und dass es sich wunderbar rechnet. Also die Dezentralisierung, die Kleinteiligkeit zu fördern, da muss die öffentliche Hand auch umdenken nach dem Ding, zentral ist gut, nein, dezentral und intelligent geht heute. Kleinere Einrichtungen können wir digital schaffen und da können wir auch Arbeitsplätze schaffen und können dort auch was machen. Aber der Traum vom digitalen Arbeitsplatz zu Hause mit den spielenden Kindern drumherum, wo ich da so zwischendurch dann, ja, sie lachen zurecht, sie kennen die Situation. Das ist, glaube ich, ein Traum, der nicht so schnell kommt.
Ich gebe Ihnen völlig recht. Es funktioniert nicht, weil es zerstört Bindung und Identifikation mit dem Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin. Mhm. Und das haben die Unternehmen, es gibt ja Unternehmen, die das auch versucht haben. Yahoo ist ein Unternehmen, die haben völlig eine Zeit, ich glaube über ein Jahr, praktisch auf Anwesenheitspflichten im Unternehmen verzichtet und haben diesen Versuch abgebrochen, weil nämlich genau das, was Sie da beschrieben haben, dort auch eingetreten ist. Die Identifikation ist gesunken und auch die Kreativität, weil wie entstehen neue Ideen? Man geht einen Kaffee trinken in die Kaffeeküche, man redet über irgendwas und bekommt plötzlich eine Idee, eine Inspiration durch das gesprochene Wort, geht zurück und kann an einer ganz anderen Stelle weitermachen, als man aufgehört hat. All das hat man nicht, wenn die Person völlig individualisiert zu Hause an ihrem Arbeitsplatz sitzt. Aber ein Satz noch. Dennoch darf, glaube ich, nicht der Eindruck entstehen zu sagen, wir wollen kein Homeoffice. Das Angebot, einen Homeoffice-Arbeitsplatz phasenweise zu nutzen, ist absolut sinnvoll. Also gerade für Pendler, die über längere Strecken pendeln müssen, ist es sehr entspannend, sehr hilfreich und letztlich auch sehr familienförderlich, wenn sie die Möglichkeit haben, vielleicht einen Tag in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten oder auch zwei Tage und dann aber eben drei Tage Anwesenheit im Unternehmen. Selbst Finanzämter, ja, die früher gesagt haben, das geht ja gar nicht mit unseren Daten, die wir hier bearbeiten müssen, haben mittlerweile Homeoffice-Angebote für die Beschäftigten erfolgreich eingeführt.
Na, es gibt ja auch die elektronische Steuererklärung. Aber genau. Ich möchte nochmal auf die Kombination von Homeoffice, das ist ja für den Industriearbeiter weniger wichtig und für den Handwerker weniger wichtig, klar. Aber es ist für die sogenannten weiße Kragenjobs, also für die Jobs, wo hohe Bildung vorausgesetzt wird, ist das eine Option. Und daraus ergibt sich, dass die zeitliche Flexibilisierung auch ein wichtiger Problemlöser ist. Unser Hauptproblem beim Pendeln ist ja diese Konzentration auf morgendliche und abendliche Spitzenstunden, die zu den Überfüllungen im öffentlichen Verkehr und zu den Staus auf den Autobahnen führen. So, wenn wir also Flexibilisierung in dem Sinne hinkriegen, dass man sehr viel früher anfangen kann oder auch noch sehr viel später anfangen kann. Und da gilt jetzt wieder, der Industriearbeiter kann nicht kommen, wann er will, weil da irgendwann das Band aufläuft und Schichtwechsel ist. Also der ist in bestimmte Zeitregimes eingeschränkt. angebunden. Aber der hochqualifizierte Mitarbeiter kann in der Regel seine Arbeitszeit relativ flexibel disponieren. Da ist es jetzt wirklich an den Betrieben, den Rahmen dafür so zu öffnen, dass möglichst viel Flexibilität drin ist. Also in dem Bereich, meine ich, sind die Betriebe wieder gefragt. Und da lande ich wieder dabei, dass wir Betriebe haben. Ich habe in Bonn eine Studie mit 180 Unternehmen und über 18.000 Mitarbeitern gemacht, wo wir diese ganzen Arbeitszeit- und Raumstrukturen analysiert haben und wo das fatale Ergebnis war, dass die Belegschaften selber hohes Interesse an diesen Stellschrauben hatten, die ihr Pendeln einfacher und leichter macht. Aber dass die Unternehmensleitungen das alles überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Nochmal, das Denken der Betriebschefs endet vor der Betriebstüre.
Jetzt haben wir schon über den Ausbau der Infrastruktur im öffentlichen Nahverkehr gesprochen, darüber Alternativen zum Auto zu schaffen. Aber das Problem ist ja, wenn zum Beispiel die Deutsche Bahn mehr Schnellstrecken baut, dann sehen die Leute, aha, ich bin in einer Stunde von Köln in Frankfurt oder in 4 Stunden von München in Berlin. Herr Holzapfel, das verleitet doch viele geradezu, längere Strecken zu pendeln.
Ja, richtig. Das ist genau ein Punkt. Ich meine, also ich bin kein Anhänger, vielleicht wird das Herr Monheim anders sehen, eines deutschlandweiten Nulltarifs im Bahnverkehr. Wir haben in der Schweiz das Phänomen, dass wir dort ein sehr günstiges Großraumabo haben und wir haben das Problem, dass dann Leute dadurch weiter pendeln, weil es nichts mehr kostet.
Moment, ja, das ist das kostet was.
Ja, das, aber es ist so günstig, dass eben dann auch viele Leute sehr weit fahren mit diesem Generalabo und wir sollten sehen, dass wir schon einen Faktor einbauen, wo wir sagen, okay, wir können nicht alle auf der Welt umsonst hin und her fahren. Es kann nicht sein, dass ich jetzt sozusagen nach Mailand zur Oper fliege und wieder zurück, statt mein lokales Kulturangebot zu nutzen, das dann auch wieder Arbeitsplätze vor Ort und eine Atmosphäre schafft. Also ich denke schon, wir müssen versuchen, wieder ein Raumgefühl zu entwickeln. Da gehört auch zu, dass man Entfernung schätzt und sagt, okay, um nach Mailand zu fliegen, muss es eben ein bisschen Geld kosten.
Also die Hochgeschwindigkeit ist extrem problematisch. Sie ist physikalisch problematisch. Alle Schäden und alle Kosten nehmen exponentiell mit der Geschwindigkeit zu. Deswegen war es ein fataler Fehler, dass Deutschland auf die Hochgeschwindigkeit gesetzt hat. Also, wir brauchen Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, die vor allem den Regionen helfen. Wir brauchen Regionalbahnen. Wir brauchen 250 neue S-Bahn-Systeme. Wir brauchen Umlandstraßenbahnen. Wir brauchen ländliche Bussysteme. Also der Schwerpunkt muss eindeutig auf der normalen Mobilität, ich sag mal im Distanzbereich unter 50 Kilometern und dann von mir aus noch bis etwa 150 Kilometer. Die Fernmobilität, wenn Sie Straße, Luftverkehr und Schiene zusammennehmen, dann gehen von 100 Euro, die der Bund und die Länder ausgehen, über 80 Euro in die Fernmobilität. Das ist einer unserer großen Fehler.
Frau Ducki, wie sehen Sie das als Psychologin? All diese Maßnahmen, diese Investitionen in den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die helfen ja nicht, um den Trend zum Pendeln zu stoppen.
Ja, ich musste vorhin etwas schmunzeln, als Sie gesagt haben, dann werden ja die Menschen geradezu verleitet zum Pendeln und wollte einwerfen. Das klingt so ein bisschen so, als wäre Pendeln ja schon fast ein Freizeitvergnügen. Also wenn Sie Pendler interviewen, dann haben Sie ganz überwiegend eine Haltung, das ist letztlich die Notentscheidung, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, zum Beispiel 2 Karrieren von einem Paar zu realisieren. Also nur nochmal, um das klar zu machen, ja, es gibt, glaube ich, keinen einzigen Pendler, der freiwillig lange Strecken zurücklegt, wenn es denn nicht auch eine vernünftige Alternative, ein Beschäftigungsangebot in der Nähe gäbe. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde das völlig richtig, den Regionalverkehr, den öffentlichen Nahverkehr wirklich viel, viel besser auszustatten. Aber das alleine reicht natürlich nicht aus, weil wir leben in einer globalisierten Welt und wir können die Zeit nicht zurückdrehen und wir werden uns, so schön wir das auch finden, wenn wir dann unseren Urlaub auf der Alm verbringen oder an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo alles so schön dicht beieinander ist, wir sind als gesamte Welt zusammengewachsen und sollten jetzt auch nicht eine Politik befördern, die da heißt, wir schließen uns ab, sondern was geschehen muss, ist da, wo es notwendig ist, auch die Möglichkeiten der Fernbewegung so günstig wie möglich und so gesundheitsförderlich wie möglich zu gestalten. und gleichzeitig aber die Region zu stärken. Und meine Erfahrung ebenfalls aus Interviews mit Pendlern ist, und das ist eine interessante Erfahrung, gerade von den Hochmobilen hören sie immer wieder, wie sehr ihnen plötzlich bewusst geworden ist, welchen hohen Wert eine lokale Existenz eigentlich hat und dass in einem kleinen, überschaubaren Raum feste, verbindliche, zuverlässige Strukturen zu haben, den Bäcker zu kennen, den Friseur zu kennen, genau zu wissen, wer wann was wo gemacht hat. Ich würde mal sagen, in den 50er, 60er Jahren gab es eher eine bewusste Abkehr davon und junge Leute haben sich nach außen gerichtet und wollten eine solche Lebensform. Das war was für die Alten. Das hat sich, glaube ich, umgekehrt, sondern die Jungen sind viel offener, aber sie wollen frei entscheiden, in welchen Kombinationen sie leben wollen. Also wie viel verbindliche Nähe in meiner Lebensbiografie brauche ich wann? Und trotzdem die Sicherheit zu haben, sich eben auch in die Ferne bewegen zu können.
Und täglich grüßt die Autobahn, der Pendlerstrom und seine Folgen. Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, den Verkehrswissenschaftlern Prof. Dr. Heiner Monheim von der Universität Trier und Prof. Dr. Helmut Holzapfel aus Kassel und bei Antje Ducki. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.